HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Unser Thema heute, da geht es ums Limit. Am Limit, körperlich, aber eben auch mental. So fühlen sich nämlich ganz viele Menschen, die in der Pflege, in Pflegeberufen tätig sind, in den letzten Wochen und in den letzten Monaten. Schon vor Corona war ihr Beruf anstrengend und hart. Aber jetzt haben Pfleger und Pflegerinnen natürlich noch mehr Auflagen, noch mehr Bürokratie und noch höhere Anforderungen an die Hygiene. Aha, Abstand, Hygiene, Alltagsmasken. Das gilt natürlich auch für uns. Deswegen ist mein Gast heute zugeschaltet aus seiner Wohnung. Guten Morgen an den wohl bekanntesten Pfleger Deutschlands. Guten Morgen, Alexander Jörde.
Guten Morgen.
Heute am Sonntag dienstfrei. Wie fühlt sich das an?
Naja, es ist gerade in der letzten Zeit, jetzt auch mit Corona vor allem, wirklich sehr, sehr anstrengend geworden auf der Arbeit. Es ist natürlich auch schon vorher belastend und anstrengend gewesen. Aber es ist halt jetzt so, dass durch Corona halt durch diese zusätzlichen Schutzmaßnahmen, also dieses ständige An- und Auskleiden mit den FFP-Masken, Schutzhauben und Schutzbrillen und dergleichen, das ist schon sehr, sehr anstrengend und belastend, unter solchen Bedingungen zu arbeiten.
Und das nimmt natürlich von der geringen Zeit auch nochmal etwas weg und die Bewegungsfreiheit ist dann eingeschränkt?
Ja, genau. Man bewegt sich dadurch ein bisschen umständlicher und sich ja überlegen und natürlich Zeitkosten tut es nochmal auch zusätzlich. Man hat ja so einen Schutzkittel an, der wasserundurchlässig ist und man trägt halt über alles im Prinzip nochmal eine Schutzschicht drüber. Hm. Und entweder hat man dann so eine Schutzbrille auf oder ein Schutzvisier und das ist schon sehr, sehr anstrengend. Vor allem, wenn es dann mehrere Stunden geht, darunter zu arbeiten. Man kommt dann schon sehr, sehr schnell ins Schwitzen auch.
Das war ja auch eine alltägliche Situation in den warmen Sommermonaten. Wir werden heute im Laufe der Sendung sicherlich politisch, wir werden aber eben auch ein bisschen persönlich, um dich als Persönlichkeit vorzustellen und auch als Autor des Buches Kranke Pflege, gemeinsam aus dem Notstand. Vielleicht kannst du mir am Anfang noch einmal beschreiben, warum du den Beruf gewählt hast, des examinierten Gesundheits- und Krankenpflegers. Du kommst ja aus einer Familie, deine Mama war ja schon in der Krankenpflege. War das ein Vorbild oder was war deine Motivation, diesen Beruf zu ergreifen?
Ich fand das Krankenhaus als System in sich immer sehr interessant und auch grundsätzlich mehr über den Menschen zu erfahren, über Krankheiten zu erfahren. Da war die Pflege der Beruf im Prinzip, der die größten Schnittstellen zwischen allen Bereichen hatte. Und das war dann so dafür ausschlaggebend, dass ich gesagt habe, ich mache das. Und am Ende kann man ja auch sagen, mit so einer Ausbildung in der Krankenpflege kann man ja alles machen. Also man kann in die unterschiedlichsten Bereiche gehen. Man kann beispielsweise in der Psychiatrie, in der Notaufnahme, auf einer Intensivstation, in einem Pflegeheim, in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung. Also es gibt ganz unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten. Und dieser Beruf ist im Prinzip so vielfältig,
wie
man könnte
Leben.
Sagen, wie das Leben selbst. Ja, weil wir eben in allen Bereichen des Lebens dazugehören.
Wo hast du dich denn nochmal neu kennengelernt? In der Ausbildung, aber jetzt auch in den ersten Jahren der Berufstätigkeit. Du sagst, diese Vielfalt ist natürlich etwas, das hast du ja gerade formuliert. Aber gibt es noch eine Facette, die du auch aus der Familie vorher noch nicht kanntest, die dich dann doch begeistert oder berührt?
Man hat, glaube ich, immer wieder auch Situationen erlebt, wo man von sich aus gesagt hätte, sowas kann ich nicht. Oder das gibt es ja häufig, wenn man mit jemandem über Pflege spricht, dass viele Leute dann sagen, oh, das könnte ich aber nicht. Und die beziehen das dann meistens auf so Situationen, wenn es irgendwie darum geht, Menschen zu unterstützen, die irgendwie sterben. Oder wenn es um Ausscheidungen beispielsweise geht. Da sagen immer ganz viele, das könnte ich nicht. Und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was viele könnten, auch wenn sie es gar nicht von sich glauben. Was viele dann vielleicht doch eher nicht könnten, ist tatsächlich diese Arbeitsbewältigung im Alltag in der Pflege, dass man eben so viele Sachen auf einmal managen muss, dass man wirklich komplexe Situationen irgendwie bewältigen muss, wo man sich eigentlich dreiteilen müsste. Das ist eigentlich der Anspruch des Berufes. Mhm. Aber ich glaube, dass es auch bei mir so war, dass ich gesagt hätte, bestimmte Dinge, boah, ich weiß gar nicht, ob ich das kann, wo es dann am Ende ja in der Situation ganz anders war und man sich gedacht hat, okay, ja gut, das gehört jetzt halt dazu. Es ist jetzt nichts, was man gerne macht, aber es ist jetzt nichts Unüberwältigbares.
Alexander Jörde, du bist jemand, der für mehr Wertschätzung genau für diesen Beruf, für deinen Beruf immer wieder auch in der Öffentlichkeit aktiv bist, aber nicht nur um deinetwillen, sondern eben auch wegen der Kollegen und auch wegen der Patienten, damit die in Zukunft noch besser versorgt werden. Wir reden gleich drüber hier im HR3 Sonntagstalk und ich freue mich, dass du heute mein Gast bist. Alexander Jorde ist seit seinem Auftritt damals in der ARD-Wahlarena so etwas wie das Sprachrohr aller deutschen Pflegekräfte geworden. Er saß bei Markus Lanz, Hart aber fair, Menschen 2017 und hat das Thema Pflege immer wieder in den Mittelpunkt gestellt. War das aus der heutigen Sicht damals wichtig und genau richtig, Alexander?
Ich glaube schon, dass es wichtig war, damals diese Chance auch zu nutzen, mit dieser Bezeichnung Sprachrohr der Pflege oder wie es andere sagten, Gesicht der Pflege oder sowas, kann ich mich persönlich nicht identifizieren. Wenn man überlegt, zu dem damaligen Zeitpunkt war ich Auszubildender im zweiten bzw. irgendwann im dritten Lehrjahr und auf einmal titeln viele Zeitungen, aber auch andere Medien das Gesicht der Pflege. Und ich finde, das ist gegenüber denjenigen, die seit 20 Jahren in dem Beruf arbeiten, vielleicht noch eine wissenschaftliche Laufbahn hingelegt haben, also Menschen, die zum damaligen Zeitpunkt und wahrscheinlich auch heute noch eine viel umfassendere Kenntnis zu dem Beruf hatten, finde ich irgendwie schwierig. Und auch ist der Beruf Pflege so vielfältig und hat so viele Facetten,
dass es gar nicht nur ein Sprachrohr geben kann wahrscheinlich,
genau,
ne, sondern viele.
Dass es nicht nur ein Gesicht eben geben kann. Mhm. Und ich glaube auch, dass das eines der wesentlichen Probleme ist, dass wir eben kein offizielles Sprachrohr oder kein offizielles Gesicht haben, das uns eben gegenüber der Politik, gegenüber den Medien vertritt und dass wir dort etwas brauchen, zum Beispiel eben in Form einer Pflegekammer, die eben unsere Interessen als Pflegefachpersonen auch nach außen artikulieren kann. Und es gab ja nie eine Abstimmung, wo Pflegekräfte gesagt haben, der soll jetzt für uns sprechen. Deswegen kann ich das auch nur in begrenztem Maße tun. Trotzdem versuche ich natürlich, wenn ich das Angebot bekomme, wie zum Beispiel auch hier, das Thema natürlich trotzdem irgendwie in den Mittelpunkt zu rücken.
Also für alle, die nicht dabei waren oder sich nicht erinnern konnten, es war der 11. September 2017. Du warst damals der Azubi im zweiten Lehrjahr, 21 Jahre alt. 150 Deutsche sind ausgewählt worden für diese ARD-Wahlarena, um eventuell die Gelegenheit eben zu bekommen, der Bundeskanzlerin Fragen zu stellen.
Ja, guten Abend, Frau Merkel. Mein Name ist Alexander Jorde. Ich mache eine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger. Und im Artikel 1 des Grundgesetzes steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Jetzt habe ich es im Krankenhaus und in Altenheimen erlebt, dass diese Würde tagtäglich in Deutschland tausendfach verletzt wird. Es gibt Menschen, die liegen stundenlang in ihren Ausscheidungen. Die Pflege ist so überlastet und sie sind seit 12 Jahren an der Regierung und haben in meinen Augen nicht viel für die Pflege getan.
Bei dir waren es 2 Fragen. A, konkret, was wollen Sie gegen den Pflegestand tun und werden Sie einen verbindlichen Personalschlüssel einführen? Mittlerweile ist ja die Frage, was ist passiert? Der Bundesgesundheitsminister Spahn hat immerhin Personaluntergrenzen auf den Weg gebracht. Die gelten seit 1.1.19.
Ja, natürlich. Also man muss auch gerade das mit den Personaluntergrenzen ein bisschen differenziert sehen. Die Personaluntergrenzen, die es jetzt gibt, also Personaluntergrenze bedeutet ja im Prinzip, wir haben eine Station im Krankenhaus und dort wird dann gesetzlich festgelegt, wie viele Patienten von einer Pflegefachkraft maximal betreut werden dürfen.
Und der Schlüssel liegt bei?
Das ist von Bereich zu Bereich sehr unterschiedlich. Mhm. Auf den Intensivstationen ist es im Moment, meine ich, tagsüber bei 1 zu 2,5 und nachts bei 1 zu 3,5. Das soll im nächsten Jahr nochmal etwas besser werden, wobei man auch sagen muss, dass diesen Sommer oder allgemein, wo jetzt Corona war, Personaluntergrenzen auch ausgesetzt wurden, wo man sich dann auch fragen kann, was soll das Ganze eigentlich, wenn wir diese Personaluntergrenzen schaffen, um wirklich gefährliche Situationen zu vermeiden, Personal und Patienten zu schützen, dass wenn wir dann, wenn es wirklich zu einer Belastungssituation kommt, sie sofort wieder aufheben. Hm. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache.
Das heißt, wir sind dann noch nicht wirklich sehr viel weitergekommen?
Naja, man kann das schon so ungefähr sagen. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Wir brauchen diese Untergrenzen, aber diese Untergrenzen sind kein Allheilmittel und es ist auch noch nicht die perfekte Lösung. Es soll eigentlich nur eine Worst-Case-Absicherung sein. Also eine Personaluntergrenze soll das Mindeste sein, was auf einer Station an Personal ist. Und auch das ist noch nicht an wissenschaftlichen Kriterien ausgerichtet, sondern diese Personaluntergrenzen haben sich berechnet aus dem, wie die schlechtesten Krankenhäuser im Prinzip besetzt sind. Und da überlegt man sich auch, wie man das gestalten kann, wo man wirklich sagt, was wäre die optimale oder eine bedarfsgerechte Besetzung von Personal im Krankenhaus. Und da reicht so eine Untergrenze noch nicht aus, aber es ist, wie gesagt, schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Besser als gar nichts, nur muss es dann auch vernünftig umgesetzt werden.
Okay, und das ist dann natürlich wiederum auch die Schwierigkeit und das stößt dann wiederum an Grenzen im Alltag von vielen Pflegerinnen und Pflegern in unserem Land. Alexander Jorde ist heute unser Gast. Er hat den Spiegel-Bestseller geschrieben, Kranke Pflege, gemeinsam aus dem Notstand. Wir reden heute drüber an diesem Sonntag im hr3 Sonntagstalk. Gleich geht's weiter mit uns beiden, Alexander und Bärbel.
Ja, er hat uns schon mitgenommen in seinen Alltag in der Klinik. Deutschlands bekanntester Krankenpfleger, Alexander Jorde. Er ist zugeschaltet als Gast heute hier im hr3 Sonntagstalk. Wie haben sich denn deine Belastungen durch die Pandemie noch einmal verändert?
Zum einen ist es so, dass wir natürlich vieles umstellen mussten, dass wir halt die Zimmer noch mal besonders isolieren müssen, uns besonders ankleiden müssen und auch viele Dinge achten müssen. Das ist ein Arbeitsaufwand, der jetzt noch mal dazukommt, der vorher nicht so in dem Maßen vorhanden war. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel auf einer Intensivstation bei dem Patienten etwas alarmiert, zum Beispiel der Blutdruck schlecht ist, das Herz viel zu schnell schlägt, die Sauerstoffsättigung runtergeht oder irgendwas in der Art ist, da müssen wir eigentlich so schnell es geht zu dem Patienten hin. Das können ganz akute Situationen sein. Aber auch für uns, wie natürlich auch für andere Berufe, geht der Eigenschutz immer vor. Da gibt es keine Alternativen. Das ist immer so. Wir gehen nicht in diese Zimmer, ohne uns selbst zu schützen. Und es dauert natürlich eine Zeit, bis man sich angezogen hat. Das heißt, es setzt einen nochmal zusätzlich unter Stress. Und manchmal ist es auch so, man betreut Patienten, die in unterschiedlichen Zimmern liegen. Das heißt, man muss ständig gucken, ist da drüben alles in Ordnung? Man muss immer irgendwie gucken, dass man alles im Blick hat. Das ist eben sehr, sehr stressig, sehr schwierig. Und man muss auch dazu sagen, diese Corona-Patienten, gerade die, die wir bei uns auf der Station im Moment haben, die sind schon sehr, sehr krank und sehr lebensgefährlich erkrankt. Also für die reicht häufig nicht mal mehr eine normale Beatmung. Das heißt, dass man einen Schlauch über den Hals sozusagen bis in die Luftröhre bekommt, worüber man dann beatmet wird. Das reicht für die nicht mal mehr aus, sondern die brauchen dann Lungenersatzverfahren oder Unterstützungsverfahren, wo Blut in großen Mengen aus dem Körper rausgeholt wird durch dicke Kanülen und dann außerhalb des Körpers über eine Maschine Sauerstoff ins Blut gelangt, weil das eben allein mit der Beatmung nicht mehr funktioniert.
Nicht mehr, weil es der Patient selber nicht mehr schafft. Im Grunde ist das eine unterstützende Maßnahme von außen. Aber was heißt das denn für dich? Das klingt ja eben wie ein permanenter hoher Stressfaktor. Wenn du sagst, du musst alles im Auge behalten, eigene Sicherheit geht natürlich vor, dann hat sich der sowieso schon hohe Stresslevel, würdest du sagen, nochmal erhöht?
Das denke ich schon. Und vor allem, es gibt halt auch viele Kliniken, die schon vor Corona regelmäßig auf den Intensivstationen Betten sperren mussten, weil nicht genug Personal da war. Die haben jetzt ihre Kapazitäten teilweise hochgefahren, wo keiner genau weiß, mit welchem Personal machen die das eigentlich, wo dann Personal aus Stationen dort hinzugeholt wird, die überhaupt nicht qualifiziert sind für diese Station. Nicht qualifiziert, weil sie es nicht könnten, sondern weil sie einfach nicht die richtige Ausbildung dafür haben oder nicht richtig eingearbeitet sind. Das heißt, man kann nicht heute beispielsweise in der Urologie arbeiten und dann morgen auf einmal auf einer Intensivstation ganz eigenverantwortlich arbeiten. Bei den Pflegekräften wird das manchmal immer so getan, als ob wir einfach überall, das können wir im Prinzip auch überall arbeiten, aber man braucht ja trotzdem auch eine Einarbeitung. Man muss sich erstmal mit dem Bereich vertraut machen, muss Kenntnisse spezielle erwerben. Man setzt ja jetzt einen Internisten auch nicht auf einmal irgendwie im unfallchirurgischen OP ein. Da gibt es eben die Situation für viele Kollegen, dass sie deutlich mehr Patienten noch jetzt betreuen müssen oder teilweise nur Unterstützungspersonal dazu bekommen haben. Und es ist eben wirklich dieser Stress, dass man eine gewisse Anzahl an Patienten hat, dass man bestimmte Tätigkeiten erledigen muss während der Arbeit und man schafft das einfach nicht mehr.
In deinem Appell damals an die Kanzlerin hast du ja gesagt, dass die Würde des Menschen tagtäglich tausendfach verletzt wird durch unhaltbare Zustände in der Pflege. Würdest du sagen, das sind unhaltbare Zustände oder sind das Zustände, die verbesserungswürdig sind, Zustände, die am Limit sind? Wie würdest du in der aktuellen Situation die Zustände beschreiben? Weil es geht ja sowohl um die Würde des Patienten, aber auch um die Würde derer, die sich um die Patienten kümmern.
Ich kann das nur jedem selber überlassen, die Frage, wie er es finden würde, wenn er den halben Tag in seinen eigenen Ausscheidungen liegt, ob er dann sagen würde, dass das haltbar ist oder unhaltbar. Ich würde eher sagen, das ist unhaltbar. Das ist eben in vielen Pflegeheimen, aber auch Krankenhäusern heutzutage Realität. Ich erinnere mich an Frühdienste, als ich noch Auszubildender war, wo ich auf einer Station war mit zwei voll ausgebildeten Pflegekräften und ich morgens für 40 Patienten, von denen ungefähr ein Drittel schwer pflegebedürftig war. Wo wir das erste Mal bei einer Patientin waren, so gegen die Mittagszeit im Frühdienst und die leider Stunden da lag und sich niemand drum gekümmert hatte, weil es einfach nicht möglich war. Mhm. Also man hat wirklich eins nach dem anderen abgearbeitet, hat extrem sich beeilt, aber man kann sich ja nicht zerteilen, man kann sich ja nicht zerreißen, man schafft es einfach nicht, allen Menschen dort gerecht zu werden. Das ist eben das Problem. Und natürlich geht es dabei nicht nur um die Patienten, sondern auch um das Personal. Das ist einfach eine enorme Belastung auf Dauer und hat sich auch schon häufig niedergeschlagen in wissenschaftlichen Studien, wie es eben darum geht, wie sieht es mit der Gesundheit derjenigen aus, die in diesen Berufen arbeiten. Und das sieht eben sehr schlecht aus.
Ja, und da eben nochmal genauer hinzugucken, denn ihr wollt helfen, dass andere Menschen möglichst schnell gesund werden und arbeitet selbst ja in einem Umfeld, das krank macht. Pflegerinnen und Pfleger in Altenheimen und Krankenhäuser, das ist heute unser Thema im hr3 Sonntagstalk. Unser Thema heute an diesem Sonntag sind die Krankenhäuser in Deutschland. 2020 standen sie ja sehr, sehr viel im Fokus, klar auch durch die Pandemie. Genauer gesagt blicken wir heute auf die 1,7 Millionen Menschen, die dort als Pflegekräfte arbeiten und dort Fantastisches leisten. Mein Gast ist Alexander Jorde, so ein bisschen Deutschlands bekanntester Pfleger. Gerade haben wir ja von dir schon gehört, Alexander, viele schmeißen hin, viele halten es noch nicht mal bis zur Rente durch. Pflege ist ein Berufsstand mit viel Stress, mit vielen tollen Facetten, aber eben leider auch hohen Fehlzeiten und großen Belastungen. Wie stehen wir denn im Vergleich da, wenn wir mal über den Tellerrand gucken mit anderen Ländern, Alexander?
Wir haben eine ziemlich gute Versorgung mit Arzneimitteln, wir haben relativ moderne Krankenhäuser, wir haben teilweise auch nicht zu wenige Ärzte, auch in den Kliniken haben wir da vergleichsweise zu anderen Ländern eine gute Besetzung, aber wenn es eben um Pflegepersonal geht, dann stehen wir schon ziemlich schlecht da. Ich habe jetzt nicht alle Zahlen aus allen möglichen Ländern parat, aber wenn wir nur mal Deutschland nehmen, dort ist es so, dass im Schnitt eine Pflegefachkraft 13 Patienten versorgt. In Norwegen beispielsweise sind es nur knapp über 5. Ich meine, in den Niederlanden wären es so um die 7. Aber das sind alles ganz andere Dimensionen, wenn man sich das
aber
mal
was
überlegt.
Sind denn die Ursachen dafür, dass wir so weit unten stehen, wenn du sagst, es gibt entsprechende Ärzte, die Kliniken sind nicht auf dem allerschlechtesten Stand. Hat man das System gesund gespart, gesund geschrumpft, in Anführungsstrichen natürlich?
Naja, ich glaube, man wollte das System gesund sparen. Ob man das am Ende geschafft hat, mag man zu bezweifeln. Es hat natürlich viel mit dem Finanzierungssystem, das wir aktuell haben, zu tun. Da spielen eben vor allem Tätigkeiten, die von Ärzten ausgeführt werden, wie beispielsweise OPs oder eben die Diagnosestellung, eine sehr, sehr überwiegende Rolle. Und die Finanzierung der Pflege spielt eine sehr untergeordnete Rolle. Das heißt, die Krankenhäuser hatten keinen Anreiz, mehr Pflegepersonal einzustellen, eher im Gegenteil, Pflegepersonal abzubauen, weil man dadurch natürlich höhere Erlöse erzielt hat.
Wie könnte man denn dann Anreize schaffen? Wenn ich dich richtig verstehe, lohnen sich in Anführungsstrichen eben OPs finanziell für eine Klinik, aber Pflege noch nicht?
Also grundsätzlich würde ich sagen, dass es eine falsche Annahme oder eine falsche Idee war, das Gesundheitswesen in eine Marktwirtschaft zu verwandeln oder dass wir dabei sind, das in eine Marktwirtschaft zu verwandeln. Ich finde, private Träger haben im Gesundheitswesen nichts verloren. Da braucht kein Aktienkonzern ein Krankenhaus leiten. Ich finde, das ist schon ziemlich pervers, wenn man sich das überlegt, dass es da am Ende nicht mehr um die Menschen geht, sondern um eine Renditesteigerung. Also meine Vorstellung wäre, dass das zurück in die Hand der Gesellschaft sozusagen geht. Da das aber etwas ist, was zumindest in der aktuellen Regierungskonstellation und wahrscheinlich auf absehbare Zeit nicht so unbedingt umsetzbar ist, muss man natürlich sagen, okay, wie kriegen wir es dann hin, dass sich gute Pflege wieder lohnt. Und da muss man tatsächlich sagen, gab es in dieser Legislatur schon einen Schritt in die richtige Richtung, dass man gesagt hat, wir schaffen jetzt ein Pflegebudget. Das heißt, dass die Pflege in den Krankenhäusern jetzt ein eigenes Budget bekommt, dass man auch nachvollziehen kann, wie viele Pflegekräfte hat ein Krankenhaus. Es wird das Geld bezahlt, was für die Pflegekräfte notwendig ist. Und es wird dann auch geschaut, dass die Krankenhäuser es auch dann für die Pflege einsetzen. Mhm. Vorher konnten sie sich beispielsweise auch davon ein neues MRT-Gerät kaufen und haben eben an ein paar Pflegekräften gespart.
Aber wann, wenn nicht jetzt? Also wenn wir jetzt in der Pandemie an unsere Grenzen stoßen, müsste das nicht ein Augenöffner sein? Obwohl uns all das vorher ja auch schon bekannt ist. Und geht die Entwicklung in die Richtung zu regionalisieren oder sind wir davon noch sehr weit entfernt?
Naja, das Problem ist ja, warum viele Krankenhäuser nicht mehr in eine kommunale Trägerschaft sind oder in Landesträgerschaft, weil es eben teuer ist. gute Gesundheitsversorgung kostet Geld. Und wenn eine Stadt ein Krankenhaus hat, dann bedeutet das für diejenigen, die diese Stadt vertreten, politisch gewählt, egal welcher Partei, immer auch Stress.
Und umso erstaunlicher, wenn man selber doch dann eben auch betroffen sein kann. Und das kann ja jung und alt, Mann und Frau, jeden tatsächlich eben treffen, gemeinsam zu sagen, wir kümmern uns um ein starkes Krankenhaus, in dem man nicht nur auf die schwarze Null dann tatsächlich achtet. Wir reden gleich weiter an diesem Sonntag im hr3 Sonntagstalk mit Alexander Jorde, Autor des Buches Kranke Pflege, gemeinsam aus dem Notstand. Notstand, das ist ein hartes Wort, aber in der Pflege haben wir Notstand. Das merken wir seit März sehr schmerzlich, aber das wissen wir eigentlich schon länger. Versuche aus der Politik gab es in den letzten Jahren immer wieder. Ursula von der Leyen hat gesagt, man könnte vielleicht ehemalige Schlecker-Mitarbeiterinnen ja einfach zu Pflegerinnen machen oder Fachkräfte aus dem Ausland anwerben. Aktuell kommen ja viele Menschen von den Philippinen als Fachkräfte und unterstützen uns hier in Deutschland. Aber kann das eine Lösung sein oder ist das eben nur ein Tropfen auf dem heißen Stein? Alexander.
Naja, das ist im Prinzip ein Nicht-Eingestehen eines Problems und auch eine Verlagerung von Problemen. Also man versucht natürlich, oder was heißt natürlich, leider muss man eher sagen, von einigen Seiten der Politik immer die billigste Lösung zu finden. Und man muss leider sagen, dass die Akzeptanz von Pflegeheimen oder der Profession der Pflegekräfte, die dort zum Beispiel arbeiten, ist gar nicht so wirklich da. Wenn es da um Pflege geht, dann geht es immer kommt immer dieses Argument, ja, der größte Teil der Pflege findet aber zu Hause statt. Und das ist auch vollkommen richtig. Und die Menschen, die das zu Hause machen, die Angehörigen, die pflegen oder die ambulante Pflege, die muss auch viel mehr unterstützt werden. Es gibt aber trotzdem die Situation, dass Menschen zu Hause nicht mehr versorgt werden können. Das ist auch vollkommen okay, wenn die im Pflegeheim dann versorgt werden. Aber diejenigen, die dort arbeiten, die brauchen eben entsprechende Unterstützung. Und da braucht es auch einen gewissen Anspruch an die Leute. Das kann nun mal nicht jeder machen. Es gibt viele Länder, ich glaube in der EU sind wir mit Österreich die einzigen, bei denen Pflege kein Hochschulstudium ist. Und man kann sich jetzt sogar streiten, ob das sinnvoll ist, es umzuwandeln in ein Hochschulstudium oder zu ergänzen oder nicht. Das ist eine andere Debatte. Aber das zeigt irgendwo auch, dass dieser Beruf eine gewisse Komplexität mit sich bringt. Und die wird in Deutschland häufig nicht gewürdigt, weil wir leider in Deutschland auch zumindest mein Empfinden, manchmal mit so einer gewissen Abwertung auch auf Ausbildungsberufe schauen, wo das eigentlich die Berufe sind, die hier den Laden tagtäglich am Laufen halten, seien es die Handwerker im Einzelhandel oder eben in der Pflege, im Gesundheitswesen, teilweise bei der Polizei noch. Das sind eben die Leute, die den Laden am Laufen halten. Diese Lösung zu sagen, ach, da gibt es jetzt irgendwie Arbeitslose im Moment, die
sollen wir mal kurz das Loch dann stopfen.
Dann schicken wir die eben in die Pflege. Es wird wahrscheinlich Leute geben, die das auch können und die das auch wollen. Und dann ist das vollkommen richtig, wenn die unterstützt werden von der Arbeitsagentur. Aber eben nicht jeder. Und dieses jeder kann das, ist eben ein falsches Bild.
Das sagt Alexander Jorde. Du bist heute mein Gast im hr3 Sonntagstalk. Wir reden gleich weiter. Es ist Sonntag, es ist Zeit für den hr3 Sonntagstalk und heute treibt uns die Frage um, woran liegt es? Woran liegt es, dass so wenige Menschen in den vielseitigen Pflegeberuf gehen wollen? Woran liegt es, dass wir bei der Pflege von Menschen, die unsere Hilfe brauchen, sagen müssen, wir haben einen Notstand? Und woran liegt es, dass sich die meisten Menschen einig sind, dass für Pflege mehr Geld da sein müsste, es aber einfach nicht fließt? Woran liegt es? Diese Fragen stelle ich heute auch im Laufe des Vormittags Alexander Jorde, Deutschlands Pfleger, der, wir nennen ihn so ein bisschen den bekanntesten Pfleger, auch wenn du das nicht magst. Dein Buch heißt ja Kranke Pflege gemeinsam aus dem Notstand. Berühmt geworden bist du, weil du damals der Kanzlerin ganz klar gesagt hast, wir brauchen einfach mehr Pflegekräfte. Spielt denn eigentlich oder spielen denn die Versicherungen eine Rolle, wenn es um das Problem im Pflegesystem geht, Alexander?
Ich glaube, dass da weniger das Problem liegt und dass wir einfach hinkommen müssen zu einer Finanzierung, wo es eben darum geht, dass nicht nur Operationen eben besonders finanziert werden, sondern eben auch vor allem gute Pflege, gute Nachversorgung, Prävention, Prophylaxe, dass das eben auch gut bezahlt und versichert ist. Das Problem ist nur, die Krankenversicherungen alleine legen ja nicht fest, was finanziert wird und was wie finanziert wird. Das wird in anderen Gremien festgelegt, wo eben aber auch die Krankenhäuser beispielsweise mitzuentscheiden haben. Da sitzt eben leider die Berufsgruppe, die nun mal am größten ist und am meisten auch in die Versorgung eingebunden ist, nämlich die Berufsgruppe der Pflege, nicht mit am Tisch, beispielsweise im gemeinsamen Bundesausschuss. Und das sind eben die Probleme, dass große Teile derjenigen, die an der Versorgung beteiligt sind, nicht darüber mitentscheiden, wie etwas finanziert wird.
Ist das
und
da noch,
müssen wir auch ansetzen.
Ja, das wollte ich gerade noch mal sagen. Ist das jetzt noch mal ein Aspekt, wo du sagen würdest, gemeinsam aus diesem Notstand herauszukommen, heißt eben auch, politisch Einfluss nehmen zu können, in Gremien zu sitzen und dort eben auch die Pflegeberufe wiederzuspiegeln?
Genau, das ist eben das, was mir sehr wichtig ist, dass wir als Berufsgruppe uns auch stärker emanzipieren, stärker eingebunden werden, auch mehr Verantwortung für uns selbst übernehmen. Das heißt, wir können natürlich immer sagen, dass wir zu wenig Geld verdienen und dass das alles doof ist, so wie es ist. Das ist natürlich auch so, aber da müssen wir auch selber auch etwas dafür tun, dass sich das ändert. Eben beispielsweise in eine Gewerkschaft beitreten, aktiv mitgestalten oder mitstreiken, weil die Politik hat nicht die Aufgabe, Gehälter festzulegen. Das ist eigentlich keine Aufgabe der Politik. Dafür gibt es Gewerkschaften, dafür gibt es Tarifverträge. Und da könnten wir so viel mehr erreichen, wenn wir uns besser organisieren würden. Nur das tun wir leider eben nicht. Und
dann woran liegt das in deinen Augen?
Ja, da gibt es, glaube ich, ganz viele unterschiedliche Facetten. Das rührt daher, in was für Strukturen Pflege arbeitet. Zum Beispiel in der Kirche gibt es eingeschränkte Arbeitnehmerinnenrechte. Dort gibt es eingeschränkte Streikrechte. Das ist problematisch. Dann wahrscheinlich auch, dass es eben ein sehr weiblich geprägter Beruf ist, dass die Arbeitnehmerinnenrechte von Frauen bis noch vor 30, 40 Jahren sehr viel mehr eingeschränkt waren als die von Männern beispielsweise. Also das sind so strukturelle Probleme, die es wahrscheinlich schon lange gibt, die erst so ganz langsam aufbrechen. Und dann ist wahrscheinlich auch einfach viel Frustration und Resignation dabei, wo viele Leute sagen, ach, was soll ich jetzt noch in die Gewerkschaft eintreten? Es hat sich doch bisher auch nie was verändert. Was natürlich in dem Punkt richtig ist, weil vorher auch kaum jemand organisiert war. Und es muss erstmal kommen, es muss erstmal geschehen, diese Organisation. Erst dann kann sich ja was verändern. Und wir brauchen natürlich auch die Einbindung in politische Strukturen, eben beispielsweise über eine Pflegekammer. Alle großen Berufsgruppen haben eine Kammer. Die Ärzte haben eine Kammer, Apotheker haben eine Kammer, Psychotherapeuten haben eine Kammer. Die haben alle eine Kammer. Und da brauchen wir eben Strukturen, die sich dann auch auf Bundesebene beispielsweise etablieren. Und deren Aufgabe ist dann auch, die Interessen von Pflegekräften gegenüber der Politik zu vertreten.
Alexander, du bist vor einigen Monaten, wenn ich da richtig informiert bin, nach Norwegen gefahren und hast dir dort den Klinikalltag angeschaut. Weil wir haben ja schon festgestellt, es gibt weniger Patienten, die eine Pflegekraft in Norwegen pro Schicht betreut. Einiges läuft da anders. Was genau, was vielleicht auch ein Vorbild sein kann für unser Land, was man übernehmen kann, auch für einen politischen Kampf, das würde ich gleich ganz gerne mit dir besprechen. Du bist unser Gast heute hier im HR3 Sonntag. Talk Alexander Jorde und unser Thema ist heute die Pflege. Wir haben heute das Thema Pflege in den Mittelpunkt gestellt, denn wir haben so viel über Pfleger und Pflegerinnen gesprochen in diesem Jahr 2020. Wir lassen heute einen zu Wort kommen, Alexander Jorde. Und wir wollen ja mal über den Tellerrand schauen und haben ja festgestellt, Alexander, dass es in Norwegen irgendwie besser läuft, dass dort Pfleger und Pflegerinnen länger in ihrem Beruf bleiben, weniger unglücklich sind. Du warst dort und welche Unterschiede hast du denn festgestellt und warum ausgerechnet Norwegen?
Ich hatte damals die Chance, im Rahmen einer Reportage für die Story vom WDR eben nach Norwegen zu fliegen, weil ich gesagt habe, wir sollten uns das mal angucken, weil es dort eben ganz anders ist als hier. Und man sieht halt so die Zahlen auch immer in den Tabellen. Wir haben ja im Schnitt 13 Patienten pro Pflegekraft, die haben gerade mal knapp über 5, also fast nur ein Drittel.
Die haben eine 33,5-Stunden-Woche, die verdienen im Schnitt 4.100 Euro.
Genau, man sieht es halt so auf dem Papier und wir sind dann halt dahin und dann kam ich da rein in die Klinik und das klingt manchmal übertrieben, aber das war eine gänzlich andere Atmosphäre, als man das aus deutschen Kliniken irgendwie kennt. Es war sehr ruhig, es war für ein Krankenhaus, würde ich sagen, eine verhältnismäßig sehr gute Stimmung. Und man hat wirklich den Pflegekräften angemerkt, dass es ein ganz, ganz anderes Arbeiten ist und eine ganz andere Atmosphäre, in der die da arbeiten. Man hat den Leuten wirklich angemerkt, dass der Druck, den man hier in Deutschland hat, der gar nicht so in der Form da ist. Beispielsweise auf der Intensivstation war es so, dass jeder Patient von mindestens einer Pflegekraft versorgt wurde.
Da träumen wir davon. Genau. Aber die Frage ist ja, warum bekommen wir das denn tatsächlich nicht hin? Weil es gibt ja wohl auch mittlerweile viele deutsche Pflegekräfte, die auswandern nach Norwegen, weil sie dort eben menschenwürdig den Beruf ausüben können, ohne diesen Druck und die Hektik. Warum schaffen wir das nicht?
Tja, das ist wahrscheinlich eine etwas tiefer liegende Frage. Es hat natürlich auch wieder damit zu tun, in was für ein System Pflege dort stattfindet. Also das Gesundheitssystem in Norwegen ist ja überwiegend staatlich. Also die ganzen Kliniken gehören entweder der Kommune oder dem Land oder dem Staat. Also da muss kein Geld verdient werden. Wenn halt Geld über ist, dann wird es reinvestiert. Dort legt man eben halt wirklich den Wert auf eine gute Gesundheitsversorgung. Und das ist eben eine andere Sozialpolitik.
Spielt Digitalisierung nochmal eine andere Rolle in einem Land, in dem es dann doch so vorbildlich läuft?
Ich glaube, dass das da, wo ich war, sehr, sehr gut lief. Also das war alles sehr gut vernetzt und hat die Pflegekräfte nochmals sehr bei der Arbeit entlastet. Ich habe mittlerweile die Erfahrung gemacht, dass es das in Deutschland teilweise auch gibt, dass es aber von Klinik zu Klinik sehr, sehr unterschiedlich ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Vergleich ziehe, das Krankenhaus, in dem ich die Ausbildung gemacht habe, auf der Intensivstation, da musste alles per Papier gemacht werden, da musste alles aufgeschrieben werden, da hat das einen enorm großen Anteil der Arbeit eingenommen, dieses Dokumentieren. Auf der Intensivstation, wo ich jetzt bin, da habe ich einen Dokumentationsaufwand vielleicht von einer halben Stunde pro Tag, weil eben vieles digital mittlerweile schon funktioniert. Perfusoren, Infusionen und sowas, das geht alles automatisch ins System. Das muss ich nicht mehr handschriftlich dokumentieren. Medikamente und sowas, das läuft alles über ein Computerprogramm. Es gibt schon Kliniken, die sind da deutlich weiter in Deutschland, aber es gibt eben sehr viele Kliniken, die noch nicht so weit sind. Mhm. Und das ist eben auch nochmal ein ganz wichtiger Faktor, um Personal zu entlasten.
Aber es bleibt eben auch nochmal bei deinem Blick jetzt über dem Tellerrand dabei zu sagen, es ist eben in kommunaler Hand und muss keine Gewinne machen. Das ist ja nochmal ein ganz, ganz großer Unterschied als zu den Kliniken, so wie du es bei uns in unserem Land denn tatsächlich beschreibst. Wenn wir fast am Ende der Sendung sind und nochmal sagen, was wären deine Wege aus dem Notstand? Was wären die wichtigsten Punkte für dich?
Zunächst einmal müssen wir, glaube ich, bei uns selbst anfangen. Also meine Erfahrung reicht noch nicht so weit zurück, aber wenn man Kollegen fragt, die länger dabei sind, die sind ja nicht erst seit gestern frustriert. Und ich finde, aus dieser Erfahrung sollte man eine Erkenntnis ziehen und das ist, dass niemand kommen wird. Weder ich noch irgendwelche Politiker oder Politikerinnen, die sagen werden, ach, ab morgen wird alles besser. Und wenn jemand kommt und sagt, ab morgen ist alles besser, dann würde ich dem erstmal misstrauen. Deswegen kommt es, glaube ich, darauf an, dass wir als Pflegekräfte uns zusammenschließen, uns breit gewerkschaftlich organisieren. Und man sieht es eben an anderen Beispielen, an anderen Ländern, dass das funktionieren kann. Es ist immer ein beliebtes Beispiel Finnland, wo sich Pflegekräfte zusammengeschlossen haben und haben gesagt, es gibt einen Stichtag, zu dem kündigen wir alle gemeinsam. Und wenn es dann keine Gehaltserhöhung oder Ähnliches gibt, dann gehen wir. Und es gab dann tatsächlich eine Lohnerhöhung von knapp 20% zu diesem Stichtag.
Also den Druck erhöhen.
Genau, und das hat eben gezeigt, dass es funktionieren kann, wenn man sich organisiert. Und so können wir gemeinsam für bessere Arbeitsbedingungen, für bessere Löhne und dergleichen zusammenstreiten und streiten. Dafür müssen wir uns eben zusammenschließen. Und da brauchen wir die Politik am Ende gar nicht in dem Ausmaße. Trotzdem erwarte ich natürlich auch von der Politik, dass die ihren Teil auch tut. Das heißt, dass sie die Finanzierung so gestaltet, dass keine Berufsgruppe zu kurz kommt, dass das System an sich so gestaltet ist, dass das Ziel die bestmögliche Patientenversorgung ist und der Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und eben nicht die bestmögliche Rendite für die privaten Konzerne.
Sagt Alexander Jorde, mein Gast heute im hr3 Sonntagstalk. Er ist Krankenpfleger auf einer Intensivstation in Hannover. Normalerweise sind wir alle 80 Millionen Fußball-Bundestrainer, seit März 80 Millionen Virologen. Nur mit dem Problem und der problematischen Situation der Pflege, da beschäftigen wir uns nicht so gerne, sagt mein heutiger Gast Alexander Jorde. Kranke Pflege heißt sein Buch, in dem er aufrütteln will, was bei uns im Pflegesystem falsch läuft. Alexander, warum gucken wir einfach nicht genauer hin bei Kranken- und Altenpflegern, wenn es um den Lohn, wenn es um die Belastung geht? Woran liegt das?
Das Problem ist, dass viele sich immer mit Krankheit und mit Pflege erst dann beschäftigen, wenn es sie oder Angehörige betrifft und nicht schon im Vorhinein, wo man sich mal Gedanken über später macht oder für eine Eventualität. Und ich beschreibe es ja auch in diesem Buch, wo ich sage, was wäre, wenn wir nicht 80 Millionen Menschen wären, sondern 80, also wenn wir eine deutlich kleinere Gruppe an Menschen wären, würden wir diese ganzen Missstände dann genauso tolerieren? Und da spreche ich eben auch an, dass Das ist auch ein großes Problem, dass es immer darum geht, wenn Pflege besser finanziert werden soll, weil das haben wir jetzt gar nicht angesprochen, aber es kostet natürlich auch mehr Geld, was immer als Gegenargument kommt. Und wenn ich von wir spreche, dann meine ich alle in diesem Land. Und das heißt, dass wir auch diejenigen brauchen, die ganz, ganz viel Kohle haben, um die eben auch einzubinden, damit wir uns eine gute Versorgung für alle gewährleisten können. Und ich möchte eben, dass alle auch sich Gedanken darüber machen, wie möchte ich versorgt werden, wenn ich mal krank bin. Mhm. Und da müssen wir einfach den gesellschaftlichen Druck erhöhen.
Es gibt keinen Weihnachtsmarkt. All die Bars, Clubs und so weiter haben ja sowieso geschlossen. Du bist auf einer Station, in der du Covid-Patienten tatsächlich erlebst. Und wir sind fast am Ende der Sendung. Was würdest du denn gerne denen nochmal mit auf den Weg geben, die darüber nörgeln, über die Einschränkungen, die Vorsicht und die Rücksichtsnahme auf andere?
Naja, ich habe schon Verständnis dafür. Es gibt ja unterschiedliche Gruppen, die da betroffen sind. Wenn man jetzt zum Beispiel sich den Gastronomen nimmt, der irgendwie alle Regelungen eingehalten hat, der alles dafür getan hat, dass sein Restaurant irgendwie offen bleiben kann und am Ende muss es trotzdem schließen. Da stehen teilweise Restaurants, wo die irgendwie seit Jahrzehnten in der Hand einer Familie liegen, irgendwie jetzt vor dem Ruin. Und auch dafür habe ich natürlich extrem Verständnis. Und da muss die Politik alles Mögliche tun, um diesen Menschen irgendwie über die Runden zu helfen, dass das irgendwie, wenn es dann hoffentlich bald vorbei ist, auch weitergehen kann. Und natürlich habe ich auch Verständnis für die, die regelmäßig sonst eine Party gemacht haben, die vielleicht genau wie ich auch in einer kleinen Einzimmerwohnung wohnen, jetzt als Studenten oder als Auszubildende. Die sitzen jetzt zu Hause und es ist natürlich für viele ungewohnt, allein zu sein, einsam zu sein. Und da habe ich schon Verständnis für. Trotzdem muss man sagen, das ist jetzt noch eine überschaubare Zeit. Wir haben hoffentlich bald die Impfung und hoffentlich werden damit auch bestimmte Maßnahmen wieder fallen gelassen. Und wir müssen diese Zeit jetzt einfach gemeinsam durchstehen. Wir haben Gott sei Dank viele Online-Dienste, über die wir kommunizieren müssen. Die sollten wir dann auch nutzen und uns jetzt wirklich nochmal zusammenreißen und uns auch klar machen, dieses Jahr vielleicht einmal nicht mit der ganzen Familie feiern, damit man dann nächstes Jahr wieder richtig feiern kann, statt jetzt richtig zu feiern und dann vielleicht das letzte Mal gemeinsam zu feiern. Das muss einem auch bewusst sein, dass das gerade für die Älteren ein sehr, sehr hohes Risiko im Moment ist.
Sagt Alexander Jorde, mein Gast heute hier im hr3 Sonntagstalk. Er hat das Buch geschrieben, Kranke Pflege, gemeinsam aus dem Notstand. Ich danke dir für deine Zeit. Hast du Dienst über Weihnachten oder hast du frei?
Ja, ich habe tatsächlich Dienst über Weihnachten.
Dann wünsche ich dir dafür viel Kraft, Gruß an die Kollegen und herzlichen Dank für deine Zeit, die du uns heute geschenkt hast hier beim hr3 Sonntagstalk. Und man kann das Gespräch natürlich wie immer nochmal nachhören im hr3 Podcast. Ich danke dir. Tschüss.
Tschüss.
hr3. Zu Hause in Hessen.